Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Nochmal einer dieser ruhigen Kinowochen, in der nicht so wahnsinnig viel startet, aber wir haben ja eine Menge davon gesehen, auf jeden Fall. So viel ist sicher von dem wahnsinnig vielen. Tag Flo, grüß dich.
Hallo Lars.
Die Lisa kommt gleich noch, Dennis hören wir am Schluss, Robert kommt vielleicht auch noch rein, ich soll ihn ja mal nicht ankündigen. Das habe ich hiermit nicht getan. Und den Marc hören wir auch noch, und bevor wir das tun...
Das überhaupt einer? Ich habe keine Ahnung. Du fragst den Falschen. Hey, frag mich nur nie, ob ich dir Geld borge, okay?
Schenkst du mir welches?
Nein.
Filmstarts der Woche.
Damit was war und was sein wird. Es gibt ein Sprichwort. Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte. Doch das Heute ist die Gegenwart. Und die zu erleben ist ein Geschenk.
Ja, der weise Meister hier in Kung Fu Panda Teil 1. Das Gestern ist tatsächlich Geschichte, und zwar wirklich schon verdammt lang her. Wenn man das mal so bedenkt, wie lang wir jetzt irgendwie hier schon mit Kung Fu Panda am Werk sind. 2008 ging es los. Dann, weil das Ganze ja auch so erfolgreich war, kamen die Fortsetzungen. Zuletzt 2016 Teil 3, also auch schon wieder 8 Jahre her, und jetzt kommt tatsächlich ein 4. Kung Fu Panda Teil in die Kinos, und wir haben gerade schon Jack Black gehört, Hit Me Baby One More Time, seine Coverversion. Der Running Gag quasi, so ein schon bestimmter Meme eigentlich, weil irgendwann haben sie das mal als Tenacious D auch gecovert, ich glaube live oder so, ne? Irgendwie gab es da was, weißt du auch nicht mehr, ne?
Ich habe letztens nur ein Kurzvideo dazu gesehen, wie sie irgendwo in ihre Bude rumrennen zusammen, die beiden.
Ja, genau, da gab es halt irgendwie so eine legendäre Coverversion auf jeden Fall mal. Und dann, ich hatte das gesehen, wo sie da am roten Teppich standen, und das war ziemlich geil.
Da hat er auch nochmal, ja.
Ja, genau. Und so quasi war hier dann auch die Basis gelegt für diese Coverversion, die beim Abspann zu hören ist von Kung Fu Panda Teil 4. Wie gesagt, jetzt also 8 Jahre nach dem letzten Teil. Man muss natürlich schon durchaus so die Frage stellen, wer das noch brauchte tatsächlich, ob das nicht irgendwie jetzt na doch schon zu lange her ist.
Hat man die bei dem dritten nicht auch schon gestellt, weil er ja auch irgendwie 5 Jahre Abstand hat? Also der Abstand wird
das
irgendwie 8, 11, 16 und jetzt, oder?
Teil 3 war damals, also Teil 2 damals, war nicht ganz so weit weg. Das war ja, genau, 2011, genau, 2016, also 5 Jahre.
Genau,
okay,
Mensch,
das stimmt, ja.
Auch einiges,
jetzt sind es also 8 Jahre mittlerweile. gut, es ist natürlich DreamWorks, ne, und die verstehen sich natürlich auch auf Fortsetzungen. Also wir haben ja die Shrek-Serie, glaube ich, bis zum geht nicht mehr dann auch gemolken. Gesehen in den vergangenen Jahren, war nicht mehr unbedingt so zum Vorteil der Serie auch. Das wurde dann nochmal geändert durch die Puss in Boots Filme natürlich, die ja beide ganz großartig sind. Hier also bei Kung Fu Panda durchaus die berechtigte Frage, ob denn da jetzt irgendwie noch ein Hahn nachkräht. Allerdings muss ich euch wirklich sagen, wir hatten sehr viel Spaß im Kino. Ich war mit meinen beiden Kids da drin, und die kennen tatsächlich auch die beiden Vorgänger oder die 3 Vorgängerfilme nicht. Das heißt also, wir haben hier auch eine Meinung von zwei der neuen Kinogeneration, wenn man so will, weil 8 Jahre, da wächst ja dann eine ganze neue Generation eigentlich zwischenzeitlich schon wieder heran.
Ich wollte gerade sagen, wie alt ist dein Sohn nochmal? Der ist doch gefühlt nur ein bisschen jünger als der dritte Teil.
Ein bisschen älter.
Ein bisschen älter, ja, so rum.
Genau, richtig. Und die beiden haben tatsächlich auch gut dran anschließen können, ohne dass sie jetzt die vorherigen Filme kennen, wobei natürlich irgendwie man schon auch viel mitbekommt, so durchs Internet davon, dass da mal was war. Aber ja, das hat schon sehr gut funktioniert. Die hatten sehr viel Spaß im Kino und ich eben auch, weil ich auch schon wieder völlig vergessen hatte eigentlich. Meine 8 Jahre sind ja auch schon ewig her und der dritte Teil war schon zum Vergessen so ein bisschen. War jetzt nicht so wahnsinnig toll, war schon okay, aber jetzt auch nicht der Mörderbringer. Kung Fu Panda 4 findet das Rad jetzt auch nicht wirklich neu. Die anderen Filme waren vielleicht auch hier und da ein bisschen, zumindest Teil 1 und Teil 2, die ja beide wirklich sehr, sehr toll sind, ein bisschen haben sie noch mehr gewagt, auch so mit 2D-Sequenzen und ein bisschen Spielereien hier und da halt auch mit den Animationstechniken. Da ist der vierte Teil jetzt schon echt extrem safe, muss ich sagen. Hier geht es halt darum, dass Panda Po eben einen Nachfolger finden soll. Er ist der Drachenkrieger, der Legendäre. Er hat ja sich über die letzten Filme hinweg dann auch schon etabliert als Drachenkrieger, als großer Nachfolger quasi. Und er ist also jetzt mehr oder weniger schon mit seiner Altersteilzeit beschäftigt und damit einen Nachfolger zu finden. Und Shifu bringt ihm quasi das näher. Er sollte doch mal einen Nachfolger finden als Drachenkrieger, aber er tut sich da ziemlich schwer mit, weil ja eigentlich alles Gewalt ganz gut läuft. Er rettet irgendwie immer mal wieder das Land und futtert sich damit weiterhin halt irgendwie seinen Wanst voll. Aber er zieht halt los, weil er mal wieder auf ein Abenteuer gehen will und er hat halt gehört, dass ein legendärer Kämpfer, einer seiner Widersacher, halt wieder aufgetaucht ist. Und es ist aber nicht er, sondern es ist tatsächlich, und da verspoilere ich noch gar nichts hier, weil das tatsächlich schon so die Grundvoraussetzung ist, es ist ein Chamäleon, das sich in alle möglichen Formen verwandeln kann, unter anderem halt eben auch in seine Widersacher. Und dieses Chamäleon möchte halt eben die Weltherrschaft. Die Motivation dahinter ist relativ dünn eigentlich, das kann ich schon mal sagen, da sollte man nicht zu viel erwarten, aber es ist schon ziemlich effektvoll gemacht auf jeden Fall, wie dieses Chamäleon halt dann eben auch intrigiert im Hintergrund. Aber Kung Fu Panda, unser Po, ist nicht alleine, er hat an seiner Seite eine junge Füchsin, die ja ein Straßenkind ist, also schon irgendwie aufpassen musste, wie sie klarkommt und das halt hauptsächlich mit Betrügereien und mit Stehlen eigentlich bisher gemacht hat, aber durch Po dann doch auch eine andere Art kennenlernt quasi und eine Freundschaft kennenlernt mit ihm. Und so reisen die beiden dann gemeinsam quasi zum Chamäleon, um es zu bekämpfen. Ja, ich glaube, da braucht man nicht allzu viel Filme gesehen haben, glaube ich, um hier relativ schnell auch zu wissen, wie es läuft. Wählt, welche Haken dieser Film dann auch irgendwie noch schlägt. Aber es ist alles extrem unterhaltsam gemacht. Es ist gut getrickst, es ist nicht überragend. Es ist jetzt kein Pixar-Standard, wie ich fand. So das Fell der Viecher sieht schon toll aus, aber alles in allem ist das schon nicht ganz so state of the art, muss man sagen. Aber es macht halt, es ist zweckmäßig, es ist gut, es ist unterhaltsam. Es ist jetzt kein großer Wurf und nichts wirklich Innovatives, aber wir waren sehr gut unterhalten über diese 94 Minuten und mehr will man dann vielleicht auch gar nicht unbedingt. Der Film macht Spaß. Lustigerweise fand ich aber, als ich jetzt hier mit meinen Kids noch gesprochen hatte nach dem Film, die waren, weiß ich, ob das jetzt an mir liegt und an dem, was sie sonst so halt irgendwie gezeigt kriegen, auch durch die filmische Prägung, aber sie fanden halt wirklich am Film am besten, wenn der Film sich rauswagt und so kreative Spielereien in seiner Animationsform auch macht, also so nette Einspieler macht quasi, wenn ein neuer Gegner auftritt, dann wird das eingeblendet und so, ne, stylisch, und das fanden sie halt immer am coolsten eigentlich, und ja, der ganze Rest hat sie aber auch sehr gut abgeholt und erhalten, also Kung Fu Panda, wirklich eine gelungene Fortsetzung. Besser finde ich als so die Schreckdinger, die letzten. Da macht das schon mehr Spaß. Harpe Kerkeling spricht auch wieder in der deutschen Fassung hier, also den Panda Po. In der Originalfassung natürlich grandios, von Jack Black vertont und Awkwafina spricht hier die Jen, die eben dann zur Seite steht, die Füchsin. Gibt auch noch tollen Voice-Cast hier, Dustin Hoffman, Viola Davis, Bryan Cranston, ja, Seth Rogen ist mit dabei und Kiryu Kwan ist auch mit dabei. Ja, schade, in der deutschen Fassung natürlich alles ein bisschen runtergedampft, aber durchaus gut gemacht und unterhaltsam und auch in 3D, wer will. Wir haben in 2D geschaut, aber das war auch okay, es muss dann auch nicht unbedingt sein. Gut, also 94 Minuten, gute Unterhaltung, Kung Fu Panda Teil 4, kann man machen auf jeden Fall und ja, bietet durchaus auch Basis für weitere Fortsetzungen. Gar nicht mal schlecht eigentlich so, mal 8 Jahre Pause, dann steigt vielleicht auch wieder die Lust tatsächlich auf mehr Panda, nachdem es ja auch noch eine Fernsehserie gab, die keiner wirklich brauchte. Kung Fu Panda Teil 4, also jetzt in allen Multiplex-Kinos zu sehen, in 2D und auch in 3D. Robert, wo wir doch schon mal im Multiplex-Kino sind, lass uns doch über den anderen tatsächlich großen Filmstart dieser Woche sprechen, der auch in 4 Kinos anläuft oder sogar in 5, ne, im UCI glaube ich auch noch. Also lass uns reden über Miller's Girl, wohl auch tatsächlich, weil es halt eben auch eine Romanverfilmung ist, ein Film, der durchaus viel Interesse geweckt hat, ja. Juliane beispielsweise war ja auch sehr heiß drauf, ihn zu sehen.
Ja, okay, das schockt mich jetzt richtig, dass es eine Romanverfilmung ist.
Nee, doch nicht, oder?
Weil
steht ja nichts dabei.
Dann würde der Film, scheinbar, dann war das egal. Ich sage erstmal.
Welche Origin hat der Film denn? Weiß das jemand? Keine Ahnung.
Ich glaube eigentlich schon, dass das eine Romanverfilmung ist.
Ja, hier steht in der IMDb steht aber Jade Haley Bartlett quasi als Regisseurin.
Und Drehbuchautorin.
Okay, das ist tatsächlich ihr Regiedebüt.
Ja, deswegen, ja. Das wäre ja. Nämlich.
Alright. Und sie ist die Autorin
auch
des Buchs.
Das wäre ein sehr schlechtes Buch, was okay. Hier verfilmt worden wäre.
Hallo Lisa erstmal, übrigens.
Wenn man das jetzt mal vorab hier rauswerfen kann. Wir haben erstmal, also wo ich auch sehr, sehr gespannt drauf war, wir haben Jenna Ortega und wir haben hier Martin Freeman. Also absolute, eine Top-Besetzung von Filmen, Leute, die immer sehr, auch Schauspiel sehr sympathisch sind. Und dann haben wir das alles verpackt in so eine Thriller-artige Geschichte. Also hier gibt es den Lehrer und von einer Literaturschülerin und sie macht, schreibt Geschichten und Gedichte und Sachen und ja, und wird von ihrer Freundin währenddessen so angestachelt, weil das irgendwie so ein Spaß von denen ist, die Lehrer in sich verliebt zu machen oder so, weil das ist ja Fun, da hat man richtig Spaß, vielleicht oder so Fantasien vielleicht mit denen so. Und sie nimmt das dann halt ein bisschen ernster.
Ja, das war auch immer meine Schulzeit. Ich wollte unbedingt alle Lehrer, also unsere Freundinnen. Wie,
deine Schulzeit war keine Altmännerfantasie?
Doch, na klar, doch, klar. Ich als 15-Jährige wollte alle Lehrer auf mich scharf machen. Klar, logisch. So läuft das in der Schule.
Na, aber heute läuft ja sowieso alles anders. Also, Entschuldigung, ich...
Naja.
Du bist noch nicht so alt, ich weiß, aber es läuft heute, glaube ich, schon einiges anders.
Aber nicht so, glaube ich.
Ja, also Jenna Ortega, ihr Charakter heißt schon mal Cairo Sweet. Das ist schon mal, also da hat sie sich als Drehbuchautorin sehr viel nachgedacht. Martin Freeman ist Jonathan Miller.
Der heißt bestimmt im Buch genauso.
Und auf den, wie ich hier lese, auf dem Sexus-Autor anspielenden Henry Miller. Also da gibt es schon mal so einen Autor, der wirklich so heißt. Und
der heißt so, ja.
Und da werden mehrere Autoren gedroppt. Besonders geht es da um so einen gewissen Autor, der sehr viel erotische Geschichten oder erotische Lyrik geschrieben hat. Und sie schreibt dann irgendwie im Stil der Geschichte etwas, was aber dann so eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist und bringt ihn in Verlegenheit. Er will das nicht, dass es nicht veröffentlicht wird. Und also veröffentlicht, dass es nicht für die Prüfung eingereicht wird, weil das unangebracht ist. Und auch wenn bei denen nicht wirklich was war, macht sie das Glauben und das alles, obwohl es so eine Art in einer Schule spielt, fühlt sich das immer an wie so ein Kammerspiel, weil die ganzen anderen Schüler und Mitschüler, alles wird so ausgeblendet. Man sieht so Leute auf dem Gang, aber man hat nie das Gefühl, das ist in der Schule. Das spielt ja auch noch so eine Gegend, wo dann auch so mal viel Nebelschwaden über den Feldern hängen. Und sie wohnt alleine in einem riesengroßen viktorianischen Haus, weil ihre Eltern wird
natürlich
erklärt,
tut sie das.
Weil die Eltern sind immer Banker oder Anwälte und die sind immer auf Reisen. Also deswegen sind die schon mal so gar nicht zugegen, die sind gar nicht da. Und sie kommt da immer in die Schule gelaufen und ist gerade erst 18. Ja, und obwohl charaktertechnisch sie eigentlich nett und unschuldig ist und auch eine gute Schriftstellerin scheinbar und gute Geschichten schreibt, stachelt sie ihre Freundin, stachelt sie halt richtig an dazu. Und das Krasse ist, dann gibt es auf immer so einen Schwur, wo sie richtig fies wird und so krass wird, also so ihn da so einwickeln will. Und diese Änderung, dass sie auf immer so, ja, so fies und so ein bisschen berechnend wird und das alles so.
Vielleicht hat sie einfach zu viel blaues Wasser getrunken.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Charakterbruch, den ich nicht nachvollziehen konnte. Ne, das ist, wenn das gibt so Charaktere, die Leute um den Finger wickeln, weiß ich, Waldsings oder was alles so gibt, wo irgendwelche Leute von Anfang an Sachen planen und Leute irgendwie und dann am Ende kommt raus, das war, aber sie wird auf einmal scheinbar zu so einer Person und das ist nicht nachvollziehbar, warum sie gemein wird oder so. So wie sie dann wird. Das ist mit so, auf einmal im Film gibt es so einen Bruch und dann wird sie diese fiese Person, wo sogar ihre Freundin dann sagt, was machst du hier, was soll das? Und es ist passiert so, ja, aus dem Nichts heraus.
Das klingt nach allem, was ich mir vorgestellt habe, so ein bisschen, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Weil ich weiß nicht, was saßen wir zusammen, als wir den Trailer geguckt haben, Robert?
Ich habe den Trailer
tatsächlich gesehen. Ich habe den mit irgendwem gesehen und ich war so...
Wir haben den zusammen
haben wir
gesehen.
Den? Ja. Ah.
Also ich habe den auf jeden Fall gesehen.
Ja, weil ich habe ja gesagt, das sieht für mich einfach aus wie so eine Softporno-Parodie von sowas selber.
Ja.
Nur halt ohne Brüste.
Ja, also wenn nicht Martin Freeman und Jenna Ortega damit spielen würden, hätte ich gedacht, das ist ein Softporno.
Ja. Dann wäre der Film vielleicht auch besser gewesen, weil dann hätte man diese Handlung wäre dann vernachlässigbar. Also wir haben hier super Schauspieler, wir haben auch alles ist gut gedreht, es sieht bildtechnisch geil aus, das hat alles so einen Look und das alles nur die Figurenzeichnung und wie dann die Figurenentwicklung ist, das funktioniert leider nicht. Ja, und da können die Schauspieler auch ihr Bestes geben. Schauspieler und gut, alles tipptopp. Aber ich kann sein auch, dass der Film eine Weile rumlag, glaube ich, so 2-3 Jahre. Ich glaube, das
ich habe gerade nachgelesen, der wurde im Herbst 22 gedreht. Genau. Also der lag halt so ungefähr ein Jahr vielleicht rum oder so. Aber so lange ist das jetzt auch nicht.
Ja, macht's nicht besser.
Wir haben 24 jetzt.
Vernachlässigbar. Dafür, dass es sich klingt, als wäre es eine schlechte Version von Cruel Intentions und mitten aus den 90ern oder sowas.
Ja. Ich finde ja vor allen Dingen witzig, dass du sagst, sie lebt in einem viktorianischen riesigen Haus, weil ihre Eltern so geile Anwälte sind, dann muss sie zur Schule laufen. Ist aber 18.
Vielleicht will sie das auch.
Ja, aber können die nicht Auto fahren? Hat
durch
sie da nicht
Wald,
einfach ein eigenes...
Durch den Wald.
Durch den Wald, na klar.
Es muss natürlich... Oh
logisch.
Gott.
Pass so, auf, das richtig schöne, ne? Vergewaltigungsszenario.
Also es ist ja, natürlich der typische Text, dass sie rauskommt und Miller sagt, das ist vielleicht gefährlich da drin. Und sie sagt, das Gefährlichste da drin bin ich.
Ja, das habe ich gesehen, ne? Im Trailer und habe mir gedacht, what?
Ja.
Also okay. Es wirkt auch, als wäre der fertige Film und nicht nur der Trailer ein Cringe-Fest vor dem Herrn.
Mhm, ja. Also weil ich habe mich eigentlich gefreut, den zu sehen, haben wir nicht gesehen, weil die Schauspieler und es alles tippitoppi ist. Aber,
ich mein,
aber den Figuren, wenn sie das nicht funktioniert, wenn sie auf einmal zu so einer anderen Person wird, was charakterlich gar nicht angelegt war, dann finde ich das schade. Warum? Also als wenn die schon Anfang an so drauf wäre und das darauf abgesehen hätte. War aber nicht. Sie war am Anfang eine nette Person, die von ihrer Freundin angestachelt wurde und kriegt dann auf einmal so einen charakterlichen Bruch und wird biestig. Und dann fragt man, warum?
Vielleicht haben sie einfach Jenna Ortega gesehen und haben gedacht, okay, die müssen wir erstmal so ein vegetarianisches Haus stecken, weil woanders passt diese Frau einfach nicht hin und die kann auch nicht zu nett bleiben. Das geht einfach nicht. I don't know.
Ja. Es handelt sich hierbei übrigens nicht um eine Romanverfilmung.
Genau.
Es ist tatsächlich ihr eigener Stoff. Etwas, was man wahrscheinlich sonst eher bei Netflix vermuten würde oder so, ne? So als etwas halbseitender Streamingfilm.
Ja.
Netflix macht ja auch gute Filme.
Ja,
also wenig, aber ja auch. Genau. Aber gerade in diesem Feld, ne, dessen der romantischen Horrorfilme, wie das Ding ja genannt wird.
Ja, gut, die romantischen Horrorfilme vielleicht eher nicht.
Ja, nicht so. Naja. Ja, schade. Das ist vielleicht echt nicht die beste Idee gewesen, ihr komplett irgendwie alles zu übertragen. Hättest du vielleicht mal das Drehbuch schreiben sollen und jemand anders macht die Regie oder andersrum oder so.
Genau, wo du eben angefangen hast, es ist eine Romanverfilmung. Romane haben ja meist eine gute Figurenzeichnung wenigstens. Das ist
aber keine Romanverfilmung.
Genau, deswegen sag ich, konnte das ja eben nicht sein, weil die Figurenzeichnung einfach nicht funktioniert, leider. Ja. Also ist es kein Tipp von mir, außer ihr wollt die Schauspieler im Kino sehen.
Vielleicht hätte man sie Ebony Darkness, Whatever Raven Way nennen sollen. Ebony Raven Way. Du meinst,
und dann doch
was
als Buch rausbringen.
Ja, genau. Das war diese schlechte Harry Potter Fanfiction da.
Ja, ich dachte, also ich hab ja wirklich nur den Trailer gesehen, aber alles daran riecht einfach nach komischer Smut-Fanfiction oder sowas.
Ja, ohne Smut.
Genau.
Gut. Miller's Girl ab dieser Woche trotzdem überall zu sehen. Also nicht so wirklich zu empfehlen. Also danke
wenn
dir.
Ich das schon kritisiere, dann
wenn du
schon
scheinst.
Eine schlechte der Hobbit-Fanfiction.
Ja. Und dann nur noch in der Sneak. Was aber wirklich zu empfehlen ist, und das kann ich euch hier an dieser Stelle schon mal sagen, ist der Dokumentarfilm Squaring the Circle. Und zwar ist es der neue Film von Anton Corbijn, den wir ja kennen als Videoregisseur, auch Coverdesigner von nicht nur den großartigen Depeche Mode, auch tolle Fotos gemacht hat er ja schon von Joy Division und vieles mehr. Und er hat sich jetzt quasi, fast schon seinen Vorbildern eigentlich gewidmet, denen, die den Weg bereitet haben, auf jeden Fall für das, was er zu seiner Kunst und Profession gemacht hat. Squaring the Circle erzählt die Geschichte von Hypnosis, einem der legendären Designerstudios aus Großbritannien. Squaring the Circle, der Dokumentarfilm dazu, läuft ab dieser Woche in den Kinos und Marc hat ihn für uns gesehen.
Hallo. Ich habe mir die Doku Squaring the Circle, The Story of Hypnosis aus dem Jahr 2022 angesehen. Einen Dokumentarfilm über die Grafikdesignagentur Hypnosis, welche sehr bekannt ist für Plattencover, für ziemlich avantgardistische Plattencover, vor allem von Pink Floyd, dieses berühmte Prisma von Led Zeppelin, Paul McCartney und auch der Scorpions, wie ich gelesen habe. Diese Agentur existierte von 1968 bis 1985 und wurde durch Aubrey Powell und Storm Thorgerson gegründet. Es ist eine Doku, in der verschiedene Talking Heads zu sehen sind, wie zum Beispiel der Mitbegründer Aubrey Powell. Storm Thorgerson ist leider schon verstorben und es geht relativ viel um diesen Storm, also auch die anderen Weggefährten oder ehemalige Kunden der Agentur reden viel über Storm, über seinen Charakter, der ziemlich besonders gewesen sein soll. Auch Aubrey Powell, der auch Poe genannt wird, redet viel über ihn und meint, dass diese Reibungspunkte zwischen beiden auch ziemlich gut für ihre Kreativität und für ihre Arbeit war. Ihre ersten Kunden waren dann Pink Floyd, als diese noch unbekannt waren. Und ja, wie gesagt, der Stil war sehr avantgardistisch, surreal und inspiriert durch verschiedene Künstler wie René Magritte, Salvador Dali und Duchamp. Erzählt wird in der Doku hauptsächlich von Poe, also Aubrey Powell, und den ehemaligen Kunden von der Agentur, unter anderem Noel Gallagher, der Sänger von Oasis, Peter Gabriel, Roger Waters, Paul McCartney. Und wir werden mitgenommen auf eine Reise durch die Musikgeschichte der 60er, 70er und der frühen 80er Jahre. Es gibt sehr viele Anekdoten über Storm. Und neben der Anekdoten über Storm werden auch viele Anekdoten über die Entstehung verschiedener Cover erzählt. Beispielsweise über das Cover der Animals LP von Pink Floyd, bei der dieses pinke Schwein über die Fabrik schwebt. Zu welchen Komplikationen oder Schwierigkeiten es bei der Erstellung dieses Covers gab, kann man sich in dieser Doku ansehen und auch, was dieses Cover mit einem Scharfschützen zu tun hat, fand ich sehr lustig. Ja, die Doku ist ziemlich gut umgesetzt in meinen Augen. Wir werden mitgenommen auf eine Zeitreise und Regisseur Anton Corbijn, ein Niederländer, ist selbst Fotograf und wurde berühmt als Art Director von Depeche Mode und U2. Er drehte auch schon Kinofilme und zahlreiche Musikvideos für unter anderem Depeche Mode, Joy Division, Nick Cave, Nirvana und viele mehr. Es ist eine sehr lebhafte Doku, die auf jeden Fall zu empfehlen ist.
Ja, das kann ich so unterschreiben in jedem Fall. Also Anton Corbijn hat ja auch Spielfilme gemacht wie Control beispielsweise über Ian Curtis und vieles mehr. Ich finde ihn handwerklich schon sehr gut gemacht in jedem Fall. Man merkt jetzt nicht unbedingt so die klassische Handschrift von Anton Corbijn. The American beispielsweise war ja auch von ihm. Es ist aber auch ja in den Dokumentarfilmen, der halt eben hier ganz im Dienste seiner Geschichte und seiner Protagonisten steht. Also von daher durchaus auch nachvollziehbar. Und er hat halt einfach wahnsinnig viel tolles Archivmaterial zu bieten. Zieht einen rein, auch so ein wirklich narrativer Fluss, wird die Geschichte also auch wirklich erzählt hier von den Anfängen von Hypnosis über die ja drogengeschwängerten, LSD-geschwängerten 60er Jahre bis hin halt dann eben auch zur Auflösung oder zur Trennung von Pink Floyd. Und ja, den tragischen Konsequenzen dieser Zeit halt in jedem Fall auch, gerade wenn man sich Syd Barrett anschaut beispielsweise oder viele, die auf der Strecke geblieben sind in dieser Zeit. Das ist schon toll gemacht in jedem Fall. Also auch die Cover werden hier sehr gut in Szene gesetzt. Und ich fand es super spannend, wirklich. Es ist eine ganz große Hommage und Liebeserklärung auch an das Vinyl. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das so gut ist, dass da Noel Gallagher halt irgendwie auch mit dabei ist, weil der ja zu der Zeit jetzt weniger zu sagen hat, aber der hat dann den ein oder anderen Satz noch zum Thema Vinyl und welche Rolle Vinyl damals hatte und welches es heute hatte, wie er seiner Tochter erzählt hat, dass er jetzt halt irgendwie nochmal ins Büro muss und das saß halt da irgendwie lange im Meeting, um dann halt irgendwie das Cover zu besprechen seines neuen Albums und dann hat sie ihn gefragt, was? Ja, das Cover. Wie? Ja, dieses kleine Ding, was du da siehst in iTunes, wenn du deine Musik anmachst, dieses kleine winzige Ding. Und dafür habt ihr jetzt gerade hier irgendwie 3 Stunden zusammengesessen? Ja, es ist halt eben was anderes, wenn man das Ganze dann nochmal auf Vinyl sieht. Und ja, immerhin hat er halt hier ein schönes Zitat auch gebracht, Noel Gallagher, nämlich dass eben die Cover, dass die Poor Man's Art Collection sind. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Also für die einfachen Leute gibt es hier halt eben die Möglichkeit, halt wirklich auch Kunst zu besitzen und auszustellen. Und ich habe auch meine Plattencover an der Wand hängen. Und was das für große Kunst sein kann, wie diese entstanden ist, auf eine sehr chaotische Art und Weise auch in dieser Zeit, das kann man jetzt in Squaring the Circle sehen. Wirklich ein toller und sehenswerter Dokumentarfilm, kann ich euch empfehlen. Und ja, absolut dem lieben Marc hier recht geben. Und er ist, natürlich auch sollte ich noch erwähnen, dass Trish T. Chetty hier also hauptsächlich die Arbeit der Recherche und der Interviews teilweise auch übernommen hat. Sie hat das Drehbuch geschrieben zu diesem Film von Anton Corbijn.
Ein Glück, dass du dir wenigstens die Haare auf den Zähnen abrasiert hast.
Scaring the Circle, also in dieser Woche im Kino zu sehen. Und wir haben noch weitere
Filmstarts der Woche
für euch. Und dazu freue ich mich, die Lisa zu sehen und zu hören.
Yay. Grüß dich. Ich bin hier.
Hi. Im Kafka-Jahr.
Genau, im Kafka-Jahr.
100 Jahre Kafka in diesem Jahr. Im Juni oder Juli, glaube ich, geht's los.
3. Juni ist der 100. Todestag von Franz Kafka.
Genau, deswegen ganz viel Kafka.
Genau, deswegen gucke ich mir jetzt alle Kafka-Sachen an, obwohl ich gar kein Kafka-Fan bin.
Schaubühne Lindenfels gibt es, glaube ich, ein Kafka-Theaterstück, das kannst du dir auch noch
anschauen. Genau, das hab ich schon auf dem Schirm. Mhm. Also tatsächlich, hört ihr jetzt von jemandem, der kein Fan von Kafkas Werken ist, aber Kafka als Person einfach relativ spannend findet. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Ambivalente bei mir. Ich finde Kafka als Person so ungreifbar, so unnahbar. Deswegen finde ich das so spannend, mich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig finde ich seine Werke einfach ganz furchtbar.
Ja, die sind halt auch abgründig ohne Ende. Ne?
Genau, also wenn ihr jetzt hier irgendwie großes Lob über Kafkas Werke erwartet, nein, it's not gonna happen. Aber ich kann euch trotzdem ein bisschen was erzählen zu dem neuesten Kinofilm, der jetzt gerade rausgekommen ist. Der ist jetzt am 14. März angelaufen. In Österreich kommt der erst am 7. Juni in die Kinos, weil die auf den 100. Todestag warten. Und es geht um die Herrlichkeit des Lebens. Der neue Kafka-Film mit Sabine Tambrea, weswegen ich den auch unbedingt sehen wollte, weil ich ein ganz großer Fan von diesem Schauspieler bin. Und Henriette Confurius, die Dora Diamant spielt. Das war die letzte Geliebte Franz Kafkas. Das Ganze beruht auf dem gleichnamigen Roman von Michael Kumpfmüller aus dem Jahr 2011, der anscheinend ein totaler Bestseller geworden ist und in 24 Sprachen übersetzt wurde. Und ich kann euch gleich vorweg sagen, wenn das Buch so ist wie der Film, dann verstehe ich nicht, warum der in 24 Sprachen übersetzt wurde und ein Bestseller wurde. Aber ich hoffe einfach mal, dass das eine schlechte Verfilmung war. Insofern, ja, die Herrlichkeit des Lebens. Es geht um Franz Kafka im Jahre 1923. Er stirbt ja im Jahr 1924, deswegen es geht um sein allerletztes Lebensjahr. Er ist 40 Jahre alt und er trifft am Strand während seiner Gesundheitskur, weil er hat schon Lungentuberkulose und weiß das auch, trifft er auf Dora Diamant, eine junge Tänzerin, die 25 Jahre alt ist zu dem Zeitpunkt, die auch Schauspielerin werden möchte und die ihn einfach total begeistert. Also einfach so eine lebensfrohe junge Frau, die da am Strand tanzt und er steht da in seinem schwarzen Anzug mit Krawatte und einem dicken Hut auf im Sommer, nicht schwitzend anscheinend, weil es ist Franz Kafka und anders können wir ihn uns nicht vorstellen und beobachtet diese junge Frau. Und dann entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Wer sich ein bisschen mit der Story auskennt, also ja, am Ende stirbt Kafka, offensichtlich. Dora Diamant ist eine Frau gewesen, die ihn unbedingt, also die ihn wirklich sehr geliebt haben muss. Die sind beide dann nach Berlin gezogen, leben dort zusammen und sie pflegt ihn wirklich bis zu seinem Tod. Und das ist im Prinzip die ganze Prämisse dieses Films. Es geht wirklich nur um sein letztes Lebensjahr, um seine Abhängigkeit zu seinem Vater, von dem er sich nie so richtig lossagen konnte. Also Hermann Kafka muss ein sehr, sehr schwieriger Mann gewesen sein. Oder Franz Kafka war auch einfach ein schwieriger Sohn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Beide schwierige Charaktere, die nicht gut zusammengepasst haben. Und ja, er lebt halt so ein bisschen eher in Armut, weil er ja auch nicht, also er hat ja zu seinen Lebzeiten fast nichts veröffentlicht. Das hat ja dann alles danach sein Freund Max Brod getan. Und ja, die leben dann in so einer zugigen Wohnung. Das verschlechtert seine Tuberkulose natürlich auch. Seine Schwester Ellie versucht die ganze Zeit, ihn dazu zu bewegen, doch nach Prag zurückzukommen mit ihr zu der Familie, damit sie ihm helfen können, damit er da eine medizinische Versorgung kriegt. Franz Kafka ist natürlich überdramatisch und möchte das alles nicht. Ja, das ist der Plot. Mehr kann man dazu gar nicht groß sagen. Das hätte alles sehr, sehr schön werden können, meiner Meinung nach. Also ich war auch ein bisschen gespannt darauf, dieses letzte Lebensjahr zu sehen, vor allen Dingen, wie sie es inszenieren, nachdem ich ja jetzt auch schon die ersten zwei Folgen der neuen Kafka-Serie gesehen habe. Und ich muss gestehen, also dafür, dass wir hier einen Film haben, der von Franz Kafka handelt, der ja wirklich in seiner Vision und seiner Kreativität so, ich würde sagen, inspirierend war und auch anders Dinge angegangen ist, war das einfach nur so ein 0815 hingeklatschter Romanzenfilm, der dramatisch ist. Also es war wirklich völlig uninspiriert. Ich war so enttäuscht. Ich saß nach einer halben Stunde da und habe mir gedacht, ich mache den Film gleich wieder aus. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Die letzten 15 Minuten reißen es ein bisschen raus. Also da wird es ein bisschen besser. So wenn es so um seine letzten Tage geht, da hat der Film noch mal ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Aber dafür muss man sich halt schon so, ich würde sagen, 70 Minuten durch den Film quälen, bevor da was gut wird. Also ehrlicherweise, das Drehbuch fand ich unterirdisch. Es war super gestelzt. Also die haben auch ganz, ganz gestelzt miteinander gesprochen. Und die Schauspieler haben es auch gesprochen, als wären sie so Figuren in einem Stück, das ihnen keinen Spaß macht. So ungefähr. Also es ist keine Emotionalität rübergekommen. Für mich haben leider Sabine Tambrea und Henriette Confurius auch überhaupt nicht zusammen als Pärchen funktioniert. Also die hatten keine Chemie, da ist wirklich nichts an Gefühl rübergekommen. Und das ist ja gerade das, worauf dieser Film auch so einen Wert legt. Und was mich auch ganz besonders gestört hat, ist, Kafka wird so ein bisschen, also es soll schon dargestellt werden, dass er eigenbrötlerisch ist, weil er trägt ja immer diesen schwarzen Anzug und den Hut, auch im Sommer am Strand, logischerweise. Er zieht sich immer gern mal zurück. Aber in keinem Teil des Films wird Kafka irgendwie als unsympathische oder schwierige Person dargestellt. Er ist einfach immer nur nett. Du sitzt immer nur da und denkst so, oh, Sabine Tambrea, oh, was für ein netter Mensch. Ach toll, ja, natürlich wird man sich in den verlieben. Aber dass Franz Kafka eine Person war, die teilweise, ich will keine Diagnose stellen, aber der sehr egozentrisch auf sich fokussiert war und der immer wieder gesagt hat, oh, ich bin nicht für die Ehe gemacht, ich muss jetzt diese Frau hier, also er hatte früher ja meine Verlobte, 8 Jahre lang hinhalten mit irgendwelchen Liebesbriefen und dann heirate ich sie am Ende doch nicht. Das wird da einfach komplett ausgeblendet. Also, dass er einfach keine Person war, mit der man eine wirklich gute Beziehung führen konnte. In dem Film wird er einfach dargestellt als absoluter Traummann. Man versteht nicht, warum der mit 40 noch Single ist, wenn man den Film sieht. Und auch Dora Diamant ist, also sie ist sehr politisch gewesen, Dora Diamant, die echte Dora Diamant. Und das kommt in dem Film ganz, ganz vage raus, aber wird nicht wirklich aufgegriffen. Und das fand ich ein bisschen, ja, vergebenes Potenzial auch einfach, dass du da halt einfach einen Schriftsteller hast, der so eine Werke schreibt und eine politisch engagierte junge Frau, die in die KPD eintreten wird später, die sich gegen die Nazis engagiert, die fast als einzige echte lebende Person aus diesem Film auch den Holocaust überlebt. Das ist einfach, ja, das kam einfach überhaupt nicht rüber. Das wird mal so ein bisschen nebenbei erwähnt, da kommen so eine einminütige Szene vielleicht dazu, aber es kommt nicht richtig raus und das hat dem Film einfach sehr viel an Potenzial genommen. Ich fand den sehr uninspiriert, sehr langweilig tatsächlich. Also der geht wirklich nur, ich glaube, 96 Minuten. Der hat sich angefühlt für mich 2,5 Stunden. Und ich würde euch wirklich ans Herz legen, spart euch die Herrlichkeit des Lebens und guckt einfach Ende März die Kafka-Serie auf der ARD.
Ja, du hast offensichtlich diesen Vergleich einfach auch, den vielleicht auch gegebenenfalls viele hier irgendwie nicht hatten, der anderen Kritiken, die ich hier so gesehen habe, die ja eigentlich recht gut waren. Aber was mich halt wirklich schon auch sehr skeptisch gemacht hat, ist die Tatsache, dass hier Georg Maas und Judith Kaufmann die Regie übernommen haben. Georg Maas auch das Drehbuch geschrieben hat, basierend auf dem Buch von Michael Gutmann, der hier eben das letzte Jahr Kafkas beschreibt vor seinem Tod. Und die beiden, Georg Maas und Judith Kaufmann, haben mal gemeinsam 2012 einen Spielfilm inszeniert und danach dann auch irgendwie nie wieder was. Und ich weiß nicht, vielleicht Zwei Leben heißt er mit Liv Ullmann. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber irgendwie, vielleicht fehlt ihnen so ein bisschen die Übung, hier auch wirklich eine Geschichte fürs Kino zu erzählen.
Ja, oder auch einfach die Chemie. Also die Schauspieler nach Chemie auszuwählen, weil ich glaube, dieser Film hätte funktionieren können, wenn die Schauspieler besser zusammen funktioniert hätten.
Wenn man
hätten.
Eine Liebesgeschichte erzählt, dann
genau,
muss man
da braucht
schon
man schon darauf
achten,
dass die Schauspieler auch wirklich eine Liebesgeschichte rüberbringen können. Und das Drehbuch müsste vielleicht auch dementsprechend geschrieben sein. Also ich muss ehrlich gestehen, das Drehbuch war, also an manchen Punkten saß ich da und dachte einfach so, ey, nee, sorry. Also ja, wir sind hier in den 20er Jahren, aber so haben die nicht geredet. Tut mir leid, die reden nicht wie in Kafkas Roman. Und vielleicht sollte das die Inspiration sein, dass sie so reden wie in Kafkas Roman. Das kam aber leider überhaupt nicht rüber. Das waren einfach total gestellte Plattitüden, die da abgelassen wurden, wo ich mir echt dachte, okay, wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, ich kann nicht bleiben, ich muss gehen und dann kommt da, also dann kommen da so, ich kann das nicht mehr wiedergeben, aber dann kommen dann so Sätze, die man so richtig klischee-mäßig aus so 50er Jahren Liebesfilmen erwarten würde und das, tut mir leid, kam bei mir nicht an.
Nee, das ist auch irgendwie so ein typisches deutsches Filmproblem, finde ich.
Es war ein typisch deutscher Film im schlechtesten Sinne des Wortes.
Okay, Alles klar. Das nehmen wir als Fazit raus aus Die Herrlichkeit des Lebens, der in dieser Woche im Kino zu sehen ist.
Guck Kafka im März. Auf der ARD.
Oder guckt Schleimkeim. Das wäre auch eine gute Gelegenheit, wenn ihr schon was Deutsches sehen wollt. Ein Dokumentarfilm, der in dieser Woche anläuft und den sich der Marc für uns angeschaut hat.
Ich habe mir Schleimkeim, Otze und die DDR von unten angesehen. Ein Dokumentarfilm von Jan Heck über 96 Minuten. Und ich muss sagen, die 96 Minuten waren auf jeden Fall sehr kurzweilig und haben sich nicht wie 96 Minuten angefühlt. Es ist eine über Schleimkeim, wie der Titel schon sagt, über diese Kult-Punk-Band der DDR und besonders über den Frontmann der Band, Otze, der so quasi der Gründer der Band war und ja, quasi auch der Kopf der Band. Es erzählen verschiedene Weggefährten von ihm, die Geschichte von der Band und von ihm. Es geht viel um seine Heimatstadt Erfurt bzw. Stotternheim. Und die Weggefährten sind unter anderem ehemalige Bandkollegen, Freunde, ein Mitarbeiter der evangelischen Kirche, und zwar der Kirche, in der Schleimkeim das erste Punkkonzert in der DDR gespielt haben. Dann Otzes Ex-Freundin Gabi und Gerald Pochop, der Autor des Buches ist Untergrund war Strategie, Punk in der DDR zwischen Rebellion und Repression, der auch einigen ein Name sein könnte. Ja, es geht los Anfang der 80er Jahre, wie der Punk in die DDR kam und welche Folgen das damals auch für junge Leute hatte, Punk zu sein. Also es ist nicht wie heute, dass man sich die Haare bunt aufstellen kann und fröhlich über die Straße laufen kann. Damals war das noch was anderes. Also man merkt eben, wie riskant das damals war. Es wurden viele Punks weggesperrt durch die Polizei, durch die Volkspolizei. Es kam zu Haftstrafen. Es wird auch von Gerald Pochop erzählt, der saß auch 6 Monate lang in Haft und wurde grundlos festgehalten, weggesperrt. Und ja, außerdem geht es auch um einen gewissen Wettbewerb zwischen Ostpunks und Westpunks. Es gibt eine Anekdote von einem Weggefährten, der erzählt, dass sich Punks irgendwie auf dem Alex in Berlin getroffen haben und die DDR-Punks auf die Westpunks losgegangen sind und denen die Jacken abgezogen haben, weil die alle viel schöner waren und ja, und diese, die nicht verdient hätten, weil sie es ja so leicht hätten in der BRD gehabt. Genau, es geht um Themen wie Spitzel, Freundschaft, Freiheit, Exzess. Vor allem das Thema Spitzel war ja ein großes Thema in der DDR, weil jeder auf Konzerten hätte ein Spitzel sein können. Es sind viele Bilder zu sehen, viele alte Schwarz-Weiß-Bilder von damals, von Otze, von Schleimkeim, von anderen Punks. Es gibt alte Videoaufnahmen, auch von einem Konzert in der Kirche. Und ja, ich weiß nicht, ich will nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Doku. Sehr gelungen. Der Regisseur ist auch kurz nach der Wende geboren und fand dann als Teenager zum Punkrock. Das war dann um die 2000er rum. Und ja, es ist authentisch und ich würde sagen, es ist ein Muss für eingefleischte Punks. Es ist eine Zeitreise zurück für Ältere, die damals die Zeit miterlebt haben. Es wird natürlich nicht viel Neues erzählt und für Leute, die sich mit Schleimkeim auseinandergesetzt haben, ja, die wissen eben größtenteils schon, wie die Geschichte ausgeht. Und ja, es war auch ziemlich cool im UT, es wurde gejohlt, es gab zwei sehr lustige Zeitgenossen von Otze, nämlich Abse und Speiche, die sich gegenseitig richtig gut ergänzt haben und es hat gejohlt, das Publikum. Es wurden Flaschen, also wurde Bier geöffnet mit einem Ploppen und ja, sind Flaschen umgefallen. Es hat sich halt richtig nach Punkrock angefühlt und auf jeden Fall ein Muss für alle Menschen, die sich für sowas interessieren.
Jo, Dankeschön. Schleimkeim, danke dir, lieber Marc. Schleimkeim, Otze und die DDR von unten. Schleimkeim ab dieser Woche im Kino. Danke dir, lieber Marc. Ja, und schließlich hätten wir auch noch den französischen Film der Woche, den du dir angeschaut hast, Flo.
Und den Gag wollte ich jetzt eigentlich auch machen.
Damn!
Der französische Film der Woche.
Ja, genau. Rückkehr nach Korsika. Brauchen
wir dafür mal einen Einsprecher.
Ja. Immerhin ist es ja dann doch auch eine andere Ecke des französischen, auf jeden Fall Rückkehr nach Korsika. Ja, ja. Lohnt sich das? Sommerfilm, ne?
Sommerfilm.
Habe ich schon gehört.
Genau, es ist irgendwie, also es geht um Khadija bzw. ihre Töchter, die arbeitet für eine reiche Pariser Familie und darf ja auf ihre Kinder aufpassen, beziehungsweise passt halt auf die Kinder auf und dann darf mit denen nach Korsika und sie kommt halt von Korsika und ihre Töchter wurden auch beide auf Korsika geboren. Und die gehen jetzt aber zum ersten Mal, seit sie sich erinnern können, an diesen Ort zurück. Der Vater ist irgendwie tot, das kommt vielleicht erst später im Film raus, warum, was da alles passiert ist. Darum geht es nämlich dann, dass da eben dann Sachen aus der Vergangenheit kommen und dann verbringen die eben einen Sommer auf Korsika. Und es dreht sich dann fast mehr um die beiden Töchter und wie halt eben so ein klassisches Coming-of-Age-Ding. Du hast eine 15-Jährige, du hast eine 19-Jährige. Die sind sehr unterschiedlich. Die eine ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, schon aus der Schule raus und hat halt Probleme. Die Farah und die Jessica ist 19 und wird irgendwie an der Elite-Uni aufgenommen und ist halt eine Überfliegerin so ein bisschen. Es geht dann auch eben um Rassismus, den sie erfahren als schwarze Französinnen und so. Und ja, es ist ein relativ, ich hatte das Gefühl, es fühlt sich doch relativ klassisch Coming of Age an mit ein paar neuen Sachen halt, beziehungsweise mit so ein paar Sachen, die jetzt nicht in jedem Ding drin, in jedem Coming of Age Film drin sind. Aber so sonderlich speziell fühlt sich nicht an. Gibt auch ein paar, also gibt mindestens eine Szene, die vielleicht ein bisschen, wo man es nicht komplett sieht, aber es geht Richtung sexuelle Gewalt, die erfahren wird zum Teil auch. Und da kann man dann auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht direkt rausgefunden, was war, aber es gibt ja auch die Sachen, dass der Film letztes Jahr bei Cannes eingeladen war, ausgeladen wurde, wieder eingeladen war, weil es eben auch Berichte gab über missbräuchliches Verhalten am Set und auch, dass Catherine Corsini, die den gemacht hat, auch sich teilweise nicht unbedingt immer gut verhalten hat zu den Leuten, mit denen sie gearbeitet hat und eben halt auch die Teenager nicht nur gute Erfahrungen am Set gesammelt haben. Nachdem da aber nichts rauskam, wurden sie wieder eingeladen nach Cannes. Und deswegen ist immer so eine Sache.
Im Zweifel für den Angeklagten oder so, ne? War das ja hier in diesem Fall. Catherine Corsini hat auf jeden Fall schon mehrfach auch Filme in Cannes gehabt. Und doch zwei sehr tolle Filme gemacht, auch die ich gesehen habe in den letzten Jahren, nämlich zum einen La Belle Saison, eine Sommerliebe aus dem Jahr 2015 und In den besten Händen war im letzten Jahr auch ein toller Film, La Fracture, der auch immer wieder tolle SchauspielerInnen halt irgendwie hier vor die Kamera holt, gerade Frauen halt eben, Cécile de France in La Belle Saison und Valérie Bruni-Tedeschi und Marina Foy in den besten Händen, also durchaus eine arrivierte Regisseurin auch in den französischen Kino. Und tolle Bilder auch von der Landschaft hier, ne?
Genau, es sieht auf jeden Fall alles schön aus. Es ist auf jeden Fall, man kriegt so gute Übersicht. Also was heißt Übersicht? Man weiß nicht, wo was ist, aber es sieht auf jeden Fall schön aus, okay.
Eine Übersicht über Frankreich.
Korsika, die Insel.
Mensch, Korsika,
die Inselübersicht.
Ja, was willst du sagen? Es ist eine Mittelmeerinsel, es sieht da schön aus. Also ich würde da auch Urlaub machen.
Aber es ist übersichtlich, ne?
Ja.
Also eine Empfehlung von deiner Seite?
Kann man auf jeden Fall schon machen. Ich glaube, wenn man da irgendwie ein Faible für französisches Kino hat oder sowas und oder
ich dachte, wenn man da jetzt eh hin will, dann kann man sich hier schon mal ein bisschen
wenn man Urlaub machen möchte in Korsika. Nee, genau. Und ich glaube, es passt tatsächlich auch so jetzt nicht 100%, aber im Rahmen von hier Woche gegen Rassismus oder sowas, kann man sich es auf jeden Fall auch noch mit angucken als Themenfilm, der da auch mit dran kratzt, würde ich mal sagen.
Na, immerhin. Siehst du mal. Zu sehen also ist Rückkehr nach Korsika ab dieser Woche im Kino. Vielen Dank. Jo, und dann hätten wir noch zwei Filme, die wir in dieser Woche nicht gesehen haben. Da wäre zunächst einmal The Persian Version. Das ist irgendwie eine Culture-Clash-Komödie, soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe.
Mhm. Na, die anscheinend auch ganz gut wegkam, wenn ich das richtig
mitbekommen habe. Ja, Kritiken waren ganz gut, wurde uns jetzt vorher nicht gezeigt. Sony macht das ein ganz groß irgendwie hier. Begleitet hier also eine Familie aus... was ist
Iran? Es ist eine iranisch-amerikanische Familie, die in New York für eine Herztransplantation zusammenkommt vom Patriarchen der Familie. Irgendein Geheimnis kommt raus und dann Mutter und Tochter verbinden sich wieder neu. Klingt relativ klassisch, ja.
The Persian Version ist also jetzt auch im Kino zu sehen. Diese amerikanische Produktion einer iranischen Regisseurin, Mariam Keshavarz, jetzt auch im Kino zu sehen, The Persian Version. Und dann der Horrorfilm im Kino zumindest der Woche.
Der Horrorfilm der Woche.
Ja.
Den ich leider diese Woche nicht geschafft habe. Es geht um Imaginary, die neueste Blumhouse-Produktion. Da geht es um Jessica, die zurück in ihr Kindheitshaus zieht. Und die jüngste Stieftochter Alice geht anscheinend irgendwie eine Freundschaft mit dem Teddybären ein, der auch gleichzeitig ihr imaginärer Freund ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich hatte als Kind, glaube ich, so imaginäre Freunde und so.
Ja, ich auch. Ja.
Und anscheinend ist einfach
das... Was heißt ihr als Kind?
Okay, Lars, mit wem auch immer du noch alles redest.
Für ich Lars höre Stimmen in meinem Kopf.
Für Lars ist das Studio immer voll, egal wie viele hier sind. Genau, also ich glaube, es ist halt einfach, es ist der Teddybär, imaginäre Freunde und dann... was halt eben passiert, wenn die vielleicht nicht so nett sind, so wie ich mitbekommen habe.
Also der Trailer sah ganz interessant aus, fand ich tatsächlich. Ja. Obwohl ich keine Horrorfilme gucke und deswegen werde ich den auch nicht gucken, aber er sah interessant aus.
Die Freunde von mir, die ihn jetzt geguckt haben, weil er lief auch am Montag in der Sneak, waren jetzt nicht unbedingt so überzeugt, um es sehr nett auszudrücken.
Schade.
Okay. Ihr könnt euch selber ein Bild machen. Imaginary ist ab dieser Woche zu sehen. Und es gibt auch Freikarten. Plüschbären am Ende der Sendung.
Ein frecher, skrupelloser Bursche. Er zieht durch das ganze Land und wiegelt uns die Sachsen auf.
Darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern um einen Film in unserer...
Die Filmriss-Sofa.
Ganz genau. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir wollen noch reden über die Dinge, die sonst irgendwie aktuell auch noch so im Streaming-Regal vor allen Dingen rumliegen und ja, dort vielleicht auf ihre Entdeckung warten. Und da hätten wir einen Film, der in diesem Jahr bei dem in den internationalen Filmfestspielen in Berlin, der Berlinale, seine Premiere gefeiert hat und jetzt kurz danach auch bei Netflix ins Regal wandert. Und dazu begrüße ich meinen Berlinale-Buddy, den Berlinale-Bären. Hallo Dennis, grüß dich.
Hallo.
Hi. Wir haben uns Spaceman angeschaut. Der lief in diesem Jahr in der Berlinale Special Gala, also außerhalb des Wettbewerbs, hatte halt so quasi seine große Premiere in diesem Jahr auf der Berlinale und ja, trägt den Untertitel Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt.
Es klingt sehr nach Wes Anderson, habe ich mir gedacht.
Ja, stimmt. Es hat tatsächlich auch, fand ich es ja ziemlich spannend so, ich bin ein großer Tschechien-Fan, gerade halt auch mit Karlo Vivari und so, jedes Jahr genieße ich die Zeit da und fand das sehr spannend, dass es hier halt eben tschechischer Regisseur ist und auch irgendwie tatsächlich eine tschechische Geschichte, die hier auf die große Leinwand kommt und das auch noch bei Netflix. auf die große Leinwand bei Netflix. Ich weiß, ich bin mir des Widerspruchs durchaus bewusst. Aber eine amerikanische Produktion auf jeden Fall.
Er lief ja kurz im Kino.
Ja.
Es war mir jetzt nicht so bewusst, wie tschechisch, aber ich habe es jetzt gerade auch nochmal gesehen, tatsächlich auf einer tschechischen Kurzgeschichte basierend.
Genau, von Jaroslav Kalfar.
Im Film selber hat man da jetzt aber nicht so viel von gemerkt.
Naja, ich finde halt schön, was ich halt ziemlich cool finde, ist halt tatsächlich dieses Production Design. Ne? Also
ja.
Dieses Raumschiff sieht halt schon ziemlich... weiß ich nicht, sozialistisch aus.
So. Gut, das ist bei Alien aber auch schon der Fall.
Ja,
also, und das Production Design auf der Erde, ja klar, ne? Dann hast du so tendenziell alte Altbauten, wo du halt immer so an runtergerockte Altbauten, wo du dann irgendwie tendenziell halt ja an Ungarn oder den Ostblock oder so denkst. In der Hinsicht vielleicht, aber auch die Einstellungen sind sehr kurz und so richtig, bis auf die Tatsache, dass sie irgendwann sagen, es ist die tschechische Raumfahrtbehörde, spielt das dann jetzt nicht so eine Rolle?
Nee, nicht wirklich. Zumal ja auch Adam Sandler in der Hauptrolle zu sehen ist hier und Carey Mulligan ja auch eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
Und die beide keinen tschechischen Akzent sprechen.
Nicht wirklich, nein. Und Max Richter macht die Musik dazu.
Ja. Das ist so eine Art Kammerspiel, ne? Weil du gesagt hast, auf der großen Leinwand, wir haben ihn in Berlin tatsächlich auf der Leinwand gesehen im Rahmen der Berlinale. Er war ja auch kurz im Kino, glaube ich, oder? Hatte ganz kurz einen Kinostart? Ach so, okay.
Gar nicht.
Gar nicht.
Null. Nicht bei uns zumindest.
Ja, und jetzt ist er halt definitiv bei Netflix gelandet und ich bin auch der Meinung, dass das durchaus ein Film ist, der jetzt nicht unbedingt auf die Leinwand gemusst hätte. Es ist eine kleine Produktion, es ist so eine Art Kammerspiel im Großen und Ganzen. Wir begleiten den Astronauten Jakub Prochaska, der auf dem Weg zum Jupiter ist, für die tschechische Raumfahrtbehörde. Es hat sich eine Wolke gebildet, das erfährt man erst so nach und nach im Film. Die Kupra-Wolke, die irgendwo beim Jupiter sein muss, von der Erde aus sieht man die. Das ist so eine rosa oder lila Wolke und niemand weiß, worum es geht. Und dann schicken die da halt Leute hoch. Und vom Grundaufbau ist es so, dass tatsächlich irgendwie eine andere Raumfahrtbehörde, die südkoreanische, auch auf dem Weg dorthin ist. Und da stellt sich halt die Frage, wer ist zuerst da? Und das sind... Im Falle der tschechischen Raumfahrtbehörde mit Jakub Prochaska ist es eine Ein-Mann-Mission. Der fliegt da alleine hin und ist 6 Monate unterwegs, lässt seine Frau zurück, die schwanger ist und von Carey Mulligan gespielt wird. Und das ist sehr einsam da oben. Und irgendwann, wir hatten ja irgendwie gerade über Stimmen geredet, taucht dann auch eine Stimme da oben auf. Ja.
Mhm. Ja, und viel mehr darf man eigentlich schon fast gar nicht verraten. Ne? Es ist schon so, ich meine, wir haben hier eine außerirdische Entität, die vorkommt, gesprochen wird von Paul Dano.
Das ist toll.
In einem hervorragenden, sanften Singsang. Und das Ganze wird dann, und ich bin ja durchaus ein Zacker dafür, muss ich sagen, so wird dann zu so einer ja, philosophischen Space-Reise. Ich mag sowas ja eigentlich ganz gerne. Ich bin ja großer 2001-Fan auch, aber irgendwie hat mich das hier nicht so richtig abgeholt. Ich meine, wir haben Adam Sandler, der das durchaus auch kann, so diesen melancholischen Typen halt zu spielen, so, der auch durchaus mit seiner Psyche zu kämpfen hat da oben. Der kann das ganz gut, aber es war mir vor ihm irgendwie schauspielerisch dann doch irgendwo zu wenig.
Ja, auf jeden Fall. Also das Dilemma, das sich da so ein bisschen auffährt, ist natürlich dann die Beziehung, die er zu anderen Menschen pflegt, konkret seiner Frau. Man merkt, dass es da irgendwie Risse gibt, emotionale Belastungen auch und ja, also weil du gerade angesprochen hast, irgendwie philosophische Science-Fiction-Filme, ja, weiß ich nicht. Es gibt dieses Wesen oder diese Entität, die da auftaucht und mit der er dann halt beginnt, Gespräche zu führen. Und so philosophisch fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist eher ein bisschen angehaucht, so wie halt ein Wesen von einer anderen Welt auf manche Dinge gucken würde. Das kann man im besten Fall philosophisch nennen. Aber im Großen und Ganzen geht es um eine Liebesgeschichte. Und ja, das bleibt dann halt doch sehr in einem konventionelleren Erzählrahmen. Vielleicht hat das in der Kurzgeschichte irgendwie mehr Bass gehabt, weil es halt eben eine Kurzgeschichte ist auf 90 Minuten, finde ich, dass wir relativ viele Dinge hören, die man schon in anderen Filmen über Liebe gehört hat. Und da jetzt keine großen Überraschungen kommen. Ne?
Das ist, auch wenn der Film eine kurze Geschichte, also wenn das Buch das eine kurze Geschichte heißt, ist es, glaube ich, gar keine Kurzgeschichte, sondern ein 368 Seiten starkes Buch.
Oh, okay.
Das auch in der deutschen, im deutschen Verlag Tropen
erschienen ist. Na gut, wie dem auch sei, was den Film angeht, bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Da kommen wenig Überraschungen und so philosophisch finde ich das alles nicht. Und so habe ich mir dann gedacht, dann tatsächlich, als ich da im Berlinale-Sessel mit dir gesessen habe, im Berlinale-Palast, Mensch, den hätte ich mir auch zu Hause angucken können, hätte ich mal was anderes gesehen.
Ja, ja, ganz genau, weißt, man hat ja immer viele Konkurrenz halt irgendwie auf der Berlinale, da habe ich mir halt auch gedacht, schade eigentlich, drum so ein bisschen hatte ich mir schon mehr von versprochen, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch wirklich kein so großer Wurf.
Es ist kein Bass, ne? Also es ist nicht so, dass wir da gesessen haben und gedacht, mein Gott, was ist denn jetzt passiert oder der ist ja unglaublich, sondern wir haben gesagt, ja, kann man machen.
Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, sollte dann auch eine kurze Geschichte hier bei uns bleiben. Der Film übrigens, und das fand ich halt wirklich ganz interessant, Johann Renck hat ihn gedreht. Der hat nicht nur ganz viele Videos gedreht, sondern halt eben auch Tschernobyl. Und damit ist er dann so bekannt geworden.
Das war tatsächlich, genau, das war tatsächlich das, gut, dass du sagst, was mich so ein bisschen getriggert hatte, wo ich sehr neugierig gewesen bin wegen der Produktion. In dem Fall, egal.
Ja. Gut, alles klar. Also Spaceman bei Netflix jetzt zu sehen. Und unterdessen läuft hier etwas ein oder ist eingelaufen in den letzten Tagen, nämlich der Film Ferrari, der neue Film von Michael Mann. Und der ist jetzt tatsächlich hier eben auch bei Amazon Prime eingelaufen. Und den haben sich Flo und Flori angeschaut.
Hallo zusammen, hier sind wieder Flo und Flori, das doppelte F irgendwie hier für euch im Heimkino unterwegs gewesen.
Ja, und wir beziehungsweise haben, ich auch im richtigen Kino, aber in Deutschland.
Stimmt. Ich war im Heimkino, du warst im Kino, so läuft alles. Und wir haben noch einen Film geguckt, wo ich tatsächlich dann auch ein bisschen neidisch war, dass du den im Kino gucken durftest. Und zwar den neuesten Film von Michael Mann, Ferrari, über Enzo Ferrari und einen Teil seines Lebens, würde ich mal behaupten, weil ich glaube, es geht ja nicht um sein ganzes Leben. Es ist ein Biopic. Über,
ja, es ist ein relativ klar abgegrenzter Teil, definitiv.
Genau, es fängt an 1957 und spielt eigentlich auch nur in dem einen Jahr. Und es geht halt darum, wie Ferrari damals kurz davor war, dass die Firma zumachen musste, weil das Geld nicht mehr da war, aber er möchte weiter Autorennen fahren oder seinen Rennstall da haben. Und genau, da, was er dann dafür getan hat und was da alles so passiert ist. Wir haben da eine sehr hochkarätige Besetzung, würde ich mal behaupten, weil du hast in den sag mal, die drei Hauptfiguren, um die es geht, um das Liebesdreieck, was da irgendwie im Privatleben von Enzo Ferrari los war. Wir haben halt als Enzo Ferrari Adam Driver, wir haben Penelope Cruz als Laura Ferrari und wir haben Shailene Woodley als Lina Lardi, die Geliebte oder zweite Frau, wie auch immer man das nennen möchte, glaube ich. Das ist alles so ein bisschen schwammig von Enzo Ferrari. Und dann haben wir noch ganz viele andere tolle Leute. So, ich fand Patrick Dempsey tatsächlich sehr unterhaltsam als Piero Taruffi, als Rennfahrer mit diesen weißen Haaren. Ja, dann sehen wir halt, was da so los ist. Und das über irgendwie 2 Stunden 10. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, aber ich glaube, es ist leider nicht so gut, wie wir gehofft hatten. So ging es mir zumindest und ich glaube, dir ging es ähnlich, richtig, Flo?
Ich hatte vielleicht schon von vornherein etwas niedrigere Erwartungen, sage ich mal, weil ich gestehen muss, Michael Mann ist für mich ein Regisseur, der gewisse Stärken hat, die ich in seinen Filmen, die ich wirklich liebe von ihm, auch wirklich dann ganz grandios finde, der aber manche Sachen auch einfach immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, nicht kann, aber vielleicht auch einfach da nicht so den Fokus drauf legt und ein Mann mit seiner, sag ich mal, mit seiner Vita, mit seiner Erfahrung, sag ich mal, da erwarte ich auch nicht mehr, dass der sich großartig neu erfindet und das hat er mit Ferrari, denke ich, auch nicht gemacht. Michael Mann natürlich Regisseur von so legendären Filmen wie Heat oder Collateral oder The Insider, die ich alle drei wirklich ganz, ganz großartig finde und ich finde, in seinen besten Momenten ist er jemand, der, da muss das Drehbuch dann natürlich auch mitspielen, aber der es halt dann auch schafft, einfach eine wahnsinnig geile Atmosphäre einfach zu erzeugen, der halt technisch sowieso über jeden Zweifel erfahren ist und das können wir auch gleich schon mal zu Ferrari sagen, der Film ist optisch und audiovisuell wirklich auf absolut hohem Niveau, so wie man das auch erwarten würde von Michael Mann.
Auf jeden Fall, da war ich dann, das waren die Momente, wo ich zu Hause saß, gestern Abend auf meinem Sofa und so war, verdammt, da finde ich es echt schade, dass dieser Film nicht bei uns im Kino läuft und da bin ich so, beneide ich dich ein bisschen, dass du den im Kino genießen konntest zumindest, weil
ja.
Der Rest halt leider nicht so, also für mich war der Rest jetzt nicht ganz so überzeugend vom Film und zumindest das, was dann überzeugt hat, ist halt auch noch was im Kino deutlich besser funktioniert als zu Hause.
Ja, und ja, wie gesagt, also bei den Drehbüchern bei ihm ist es halt häufig so, ich glaube, er schreibt die auch regelmäßig nicht selber, zumindest wenn mich nicht alles täuscht.
Also hier hat jemand anders geschrieben auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist auch der Standard und ich glaube, dass seine Filme häufig eben so gut sind wie das Drehbuch, sage ich mal. Und das ist ja auch durchaus normal, aber bei Ferrari habe ich halt persönlich auch das Gefühl gehabt, dass dieses ganze menschliche Drama, was dann ja doch auch irgendwie relativ großen Raum einnimmt, du hast es schon angesprochen, mit diesem Liebesdreieck Ferrari, also die Firma Ferrari ist in großen Turbulenzen. Man sollte auch dazu sagen, Penelope Cruz, die ja eben Laura Ferrari spielt, die hat ja auch vor allem die Zügel in der Hand, was das Verkaufsgeschäft sozusagen angeht und Enzo Ferrari ist eigentlich mehr interessiert sozusagen am Motorsport, wofür ja Ferrari auch, also für beides ist ja Ferrari auch einfach sehr, sehr bekannt und das sind alles so Sachen, die lassen einen irgendwie relativ kühl zurück. Also man findet da nicht wirklich großartig einen emotionalen Zugang zu. Mir persönlich ging es auch so, ich habe mir auch im englischen Original geguckt, Adam Driver macht halt diesen italienischen Akzent, den er auch schon in House of Gucci gemacht hat, der mir auch da nur so semi gefallen hat, muss ich gestehen.
Ich finde tatsächlich die einzige Person, die, wenn sie den Mund aufmacht, nicht komisch klingt oder irgendwie wo sich wie ein Fremdkörper anfühlt, ist tatsächlich einfach Penelope Cruz
ja,
und alle anderen, das, ja. Weil sie halt auch, weil das einfach ist, wie sie redet, auch tatsächlich ja so. Die hat ja einfach so einen südeuropäischen Akzent drin und der ganze Rest, das klingt so schlimm, gerade ich glaube, in der ersten Hälfte des Films hatte ich auch das Gefühl, dass gerade Adam Driver öfter auch mal es nicht richtig hinkriegt und dann einfach irgendwie eher britisch klingt oder sowas auch nochmal. Also halt einfach so super englisch einfach klingt dabei und so Wörter unterschiedlich ausspricht auf einmal. Und ich war so, Gott, lass es doch ein, also es ist halt nur schlimm irgendwie gefühlt, wenn die den Mund aufmachen und es gibt auch mehrere Szenen, wo Fernsehen läuft und das ist alles italienisch und ich frage mich halt einfach, warum sie nicht einfach das Englisch gemacht haben und einfach alle klares Englisch sprechen, weil ja eigentlich jede Figur in diesem Film spricht Italienisch, das heißt, es wäre kein Problem gewesen zu sagen, die sprechen einfach alle dieselbe Sprache. Ja. Und dadurch braucht keiner Akzent, das ist komplett unnötig einfach.
Das ist ja das, was Tschernobyl, also die Miniserie von vor ein paar Jahren, was die ja so großartig hingekriegt hat, weil ich sag's ganz ehrlich, diese slawisch-russischen Akzente in Anführungsstrichen im Englischen, das ist ja eine Sache, die ähnlich irgendwie auf die Nerven gehen kann, weil das häufig einfach klingt wie eine Parodie sozusagen. Und da haben sie es ja bei Tschernobyl einfach so gemacht, so komm, wir wissen sowieso, das sind alles eben aus der Sowjetunion sozusagen und deswegen machen wir die einfach alle, also die reden einfach alle britisches Englisch sozusagen und wir tun jetzt nicht, also wir wissen auch so, dass die in der Sowjetunion, also dass das alles aus der Sowjetunion sind. Ne? Und das hat man hier dann leider irgendwie verpasst. Also Shailene Woodleys Figur war ja, glaube ich, Französin, wenn mich nicht alles täuscht, Lina Ladi. Die hat dann nochmal so einen etwas anderen Akzent, der finde ich aber auch nicht so richtig funktioniert. Also das sind alles Sachen,
dass ich das da nicht ganz zuordnen kann, wer da welchen Akzent hat, weil es bei den meisten einfach irgendwie nicht so gut klang einfach, weil es halt einfach eher sich komisch angefühlt hat, dass die alle diesen Akzent haben.
Ja, also das sind alles so Sachen, die dann doch irgendwie eher, also fand ich so eher so ein bisschen störend sind und wahrscheinlich auch den Zugang so ein bisschen erschwert haben und irgendwie das war halt so wie, naja, man schaut sich das halt an, man schaut sich seine Turbulenzen sozusagen an, auch auf und neben der Rennstrecke. Auch auf der Rennstrecke gibt es dann ja durchaus, und das war, fand ich auch durchaus spannend, aber das, was daneben passiert ist, es war halt alles so ein bisschen so wie, naja, dann hat er halt seine Probleme, aber irgendwie hat es einen nicht so wirklich, hat es einen nicht so wirklich emotional gekriegt, worum es da geht. Und ja, ich würde vielleicht ein bisschen den Fokus noch legen wollen auf das, was ich ein bisschen positiver fand, das waren, wie gesagt, so die Rennszenen. Da gibt's einige, also mehrere vor allem am Ende dann ja auch so eine relativ lange Sequenz, das könnten bestimmt so 20 Minuten gewesen sein, ich weiß es nicht, aber die ja dann auch ein relativ, sage ich mal, spektakuläres, um es jetzt mal neutral zu formulieren, heftiges Ende auf jeden Fall irgendwie findet. Das waren so Szenen, wo der Film dann, finde ich, an sich durchaus funktioniert. Auch da ist man aber so ein bisschen, man steht davor und denkt sich, naja, das ist alles für sich genommen spannend. Technisch, wie gesagt, astrein inszeniert. Ich frage mich auch, ich sage es ganz ehrlich, der Film hätte es definitiv verdient gehabt, eine Oscar-Nominierung jedenfalls zu bekommen für den besten Ton. Ist komplett leer ausgegangen, muss man sagen, jetzt bei der Nominierung. Einer der Gründe sicherlich, warum der jetzt auch bei nicht im Kino gelandet ist, sondern bei Amazon Prime. Aber diese Rennszenen, die fand ich für sich genommen wirklich sehr gut. Auch da wäre aber meine Kritik so ein bisschen, naja, mir ist halt letztlich egal, wer da irgendwie gewinnt und wie gut abschneidet, weil ja, man da emotional irgendwie nicht so drin steckt. Und das war zum Beispiel bei einem Film mit einem sehr ähnlichen Titel, nämlich Ford vs. Ferrari, da war das ja völlig anders.
Der hat das alles viel besser hingekriegt, auf jeden Fall. Da ging es mir auch so, weil ich hatte auch hier das Gefühl, es fühlte sich immer so nach so richtig klaren Cuts an zwischen, hier ist Zwischenmenschliches und hier ist auf einmal irgendwas, was mit dem Autorennen zu tun hat, und es fühlte sich immer wie zwei unterschiedliche Dinge an und ich hatte das Gefühl dann, es wirkt ein bisschen so, als könnte sich der Film jetzt richtig entscheiden. Wollen wir die Figur Enzo Ferrari und sein Privatleben beleuchten oder wollen wir seinen Struggle damit mit seiner Firma beleuchten und wie er es dann geschafft hat, irgendwie doch diesen großen Rennstall aufzubauen oder so. Das fühlte sich halt irgendwie so zweigeteilt an und bei Ford wie Ferrari hat, den wir halt, der ja, keine Ahnung, ist jetzt auch fast 5 Jahre alt, okay. Aber der hat es halt sehr gut hingekriegt, das zu verbinden, dass du bei den beiden Hauptcharakteren hier, Christian Bale und Matt Damon, warst du auf jeden Fall dabei, warst du auch emotional investiert und trotzdem hat er das geschafft, einfach diese ganze Rennthematik und Autosachen auch Leuten wie mich zum Beispiel, die das jetzt nicht so krass interessiert, trotzdem irgendwie spannend zu gestalten, dass du da sitzt und die ganze Zeit mitfieberst. Und hier war ich so, ja, okay. Also ich muss gerade überhaupt überlegen, wenn ich nur die Autos sehe, wer saß nochmal in welchem Auto, weil die alle auch einfach komplett austauschbar, also die, sobald die Helme aufhaben und Ding, sind die auch einfach komplett austauschbar und ich habe mir nicht gemerkt, weil es auch nicht krass gezeigt wird, wer welche Nummer hat oder sowas, und dann war ich halt auch so, naja, keine Ahnung, Mann. Das Einzige, also ich fand auch die Rennszenen gut, ich hatte nur an ein, zwei Stellen sah es für mich dann doch ein bisschen sehr künstlich aus und digital irgendwie. Das ist so mein einziger Kritikpunkt an den Rennszenen, die ich ansonsten aber auch auf jeden Fall gut fand.
Ja. Stimme ich dir auf jeden Fall völlig zu. Ich finde, was man auch noch so ein bisschen sagen kann, also ich hatte es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass das auch ein Film ist von Michael Mann und ich gesagt habe, er hat sich jetzt nicht neu erfunden. Es ist ein Film, der sich schon gewissermaßen auch so ein bisschen Oldschool-Classic-mäßig mehr anfühlt. Also das ist auch ein Film, was mir grundsätzlich ja alles gefällt, weshalb ich den Film ja auch gerne mehr gemocht hätte insgesamt, der auch den Zuschauer nicht so für völlig doof hält irgendwie, also der schon es auch zutraut. Das ist ein Film, der sich, sag ich mal, an erwachsenes Publikum richtet, also nicht, weil der irgendwie besonders brutal ist oder verstörend oder so, sondern einfach nur, weil das halt ein Film ist über erwachsene Menschen, die halt in Anführungsstrichen erwachsene Probleme haben, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte. Wobei sicherlich auch Enzo Ferrari auch sicherlich in manchen Hinsichten, also man merkt ja dann auch als Geschäftsmann ist er irgendwie gar nicht so bewandert womöglich, sondern das macht dann eher seine Frau. Aber der ja auch sehr dieses Rollenbild auch des Enzo Ferrari vielleicht so als Patriarchen oder wie auch immer, dieser großen Automarke ja auch so ein Stück weit hinterfragt und ihn ja auch ein Stück weit dekonstruiert. Also das sind alles Sachen, die auf dem Papier irgendwie spannend sind, aber die für mich dann letztlich nicht so wirklich den den richtigen Zug haben, vielleicht auch einfach dann inhaltlich, thematisch nicht weit genug gehen oder dass man eben emotional nicht so ganz drin ist. Also da fehlt halt einfach dann für mich deutlich was, um ihn halt zu einem wirklich guten Film zu machen.
Ich hatte das Gefühl, die Sachen, die du gerade angesprochen hast, mit dem, wo es dann darum geht, wie er halt auch diese Rollenbilder hinterfragt, weil er auch sagt, es gibt so Stellen, wo er sagt, okay, du musst mir jetzt irgendwie Rechte erteilen in der Firma, weil die anderen wahrscheinlich nur mit einem Mann verhandeln wollen, nicht mit einer Frau, was so andeutet, dass er da Sachen hinterfragt oder sowas, aber das existiert ansonsten fast nur auf dem Papier. Das steht da zwar irgendwie, aber es kommt halt nicht richtig rüber und das ist halt für mich dann leider Gottes ein ganz großes Problem. Und ich meine, mir geht's auch so, dass ich eigentlich tatsächlich sehr viel Bock hatte. Ich kenne zwar ansonsten von Michael Mann, habe ich bis jetzt nur Heat gesehen oder so, aber ansonsten nichts, aber es ist trotzdem was, wo ich sage, ich weiß, dass der was kann und das fände ich auch schön und es ist auch schön zu sehen manchmal, wenn Filme wieder gemacht werden, die ein bisschen wie früher, wo halt, also das klingt schon wieder richtig schlimm, nachdem früher war alles besser, das soll es eigentlich gar nicht unbedingt, aber es gibt halt schon so Leute, die ihre Stile einfach beibehalten haben und was ja auch voll in Ordnung ist, aber hier finde ich, ist für mich eher so ein Beispiel, wo es halt leider nicht ganz gut funktioniert hat. Deswegen von mir, wenn da nur eine vorsichtige Empfehlung für Leute, die wirklich Interesse dran haben oder halt auch einfach sagen wollen, okay, ich habe da möchte die Bilder sehen zumindest oder sowas, weil für die lohnt sich.
Ja, das Schöne ist ja, man kann ja dadurch, dass es dann im Streaming ist, auch jederzeit ausschalten, wenn man dann merkt, funktioniert jetzt doch nicht so. Ich muss halt gestehen, ich habe letzte Woche diesen Gran Turismo-Film gesehen aus dem letzten Jahr, der sich ja ganz offensichtlich nicht an ein erwachsenes Publikum richtet, sondern der ja halt eher so ein Teenie, fast schon in so eine klamaukmäßige Richtung eher geht und sehr, sehr so vom Reißbrett. Und da ist Michael Manns Ferrari halt natürlich auch beides Filme über Motorsport, aber natürlich ein ganz klarer Gegenentwurf so von wegen, wir machen hier einen Film, der auch wirklich was Biografisches ist und der zumindest versucht irgendwie zumindest teilweise sich auch mit einer Figur, sich mit den Menschen dahinter auch ein Stück weit auseinanderzusetzen und nicht nur irgendwie so dramaturgische Klischees bedienen. Und das wollte ich halt damit sagen, dass er halt irgendwie dann doch irgendwie eher diesen biografischen Touch auf jeden Fall deutlich besser hat. Also ja, von uns mäßige Empfehlung, also ja, Verhalten, sage ich mal, für Ferrari, kein ganz großer Wurf, aber auch keine Vollkatastrophe. Genau.
Ist kein Autounfall, keine Sorge.
Anders als, naja, lassen wir das.
Gut. Gehen wir zurück ins Studio, würde ich sagen.
Jo, viel Spaß noch beim Rest der Sendung.
Ja, vielen Dank an Flori und auch nochmal an Flo hier im Studio, dass ihr das noch eingesprochen habt. Und noch abschließende Worte von Dennis, du hast den dir auch angeschaut?
Ja, ich hätte mir auch mehr gewünscht, ich hatte auch höhere Erwartungen. Michael Mann, trotzdem ein Film, der meiner Meinung nach ins Kino gehört hätte, wegen der Bilder. Ich finde den biografischen Ansatz grundsätzlich auch interessant. Auch die Tragödie so ein bisschen, die dahinter steckt oder das Dilemma, das in der Zeit dann auch herrschte. Aber ja, ich kann mich anschließen, im Großen und Ganzen nicht der Wurf, den man natürlich irgendwie erwartet hat, gerade mit Adam Sandler,
Adam Driver.
Mit Adam Driver.
Wenn hier einer am Steuer sitzt, dann der Adam Driver.
Genau, und die Dialektgeschichte, mein Gott, haben sie nicht aus Gucci gelernt.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, ich habe es im Text da auch schon gesagt, bei Gucci hat es halt Sinn ergeben, weil sie, glaube ich, zum Teil in Amerika sind und halt mit anderen Leuten reden, die kein Italienisch sprechen, das heißt, sie müssen Englisch sprechen.
Ja.
Und hier sind es halt eigentlich, es spielt nur in Italien. Alle sprechen Italienisch. Ja. Warum sollten die da einen Akzent haben? So, also untereinander müssten die ja ohne Akzent sich verstehen.
Wie auch immer, Penelope Cruz ist meiner Meinung nach großartig in dem Film gewesen. Die erholt mich jedes Mal neu, weil ich bin nicht per se ein Fan. Deswegen finde ich es toll für mich, der Shining Star. Ja, der Film hätte trotzdem eine Leinwand verdient. Schade, aber ja.
Gut, dann also jetzt Ferrari bei Amazon und ja, wenn ihr Projektionsmöglichkeiten habt, auch auf der Leinwand. Bei Netflix ist eine Serie erschienen, vor kurzem eine Miniserie nach dem Roman von Trent Dalton heißt der Gute. Der Junge, der das Universum verschlang, Boy Swallows Universe. So eine, ja, wirklich sehr gelungene australische, spielt in Brisbane in den 80er Jahren, eine sozialdramatische Serie nach eben den Erlebnissen von Trent Dalton und die gibt es also jetzt auch bei Netflix und das Buch jetzt gleich zu gewinnen, das ist nämlich erschienen bei HarperCollins, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, das Buch zu Der Junge, der das Universum verschlang und wo gibt es das? Das gibt es natürlich beim
Filmriss Filmquiz.
Genau und da gab es in der letzten Woche A Serious Man durch den neuen Film von Ethan Coen, Drive Away Dolls und in dieser Woche gibt es ein neues.
Ian. Oh, du hast sie bekommen.
Heute.
Das ist Deborah, ich hab dir von ihr erzählt. Aus dem Jugendclub.
Du kommst nicht in meine Gang, wenn du nicht rauchst.
Ich will nicht in deine Gang.
Ich auch nicht.
Tja, vielleicht nicht ganz so einfach dieses Mal, aber denkt über die Filmstartsnacht, die wir in dieser Woche hatten. Und dann kommt die Lösung wie von selbst und ihr schreibt sie an.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche neben dem Buch zu Der Junge und der das Universum verschlang aus dem HarperCollins Verlag auch The Persian Version. Da gibt es Freikarten und zu Imaginary haben wir Freikarten und Plüschbären für euch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Verabschiedet sich damit bei euch für diese Woche. Ja, mal gucken, wann das wieder anzieht. So, da kommen ja auch hoffentlich dann bald irgendwie so ein paar Sommer-Blockbuster schon also, ins Kino.
Im Moment ist ein bisschen. Nächste Woche kommt Ghostbusters.
Ja, Ghostbusters, also. Stimmt. Im Moment ist gerade so ein bisschen Flaute im Kino angesagt, aber ihr könnt natürlich alle zum 12. Mal auch noch Dune 2 schauen. Warum nicht? Oh, mal in IMAX schauen, ne? Eigentlich so.
Ja.
Okay. Also, wir freuen uns auf die nächste Kinowoche und ja, ich habe mich gefreut, euch hier begrüßen zu dürfen. Lieben Dank, liebe Lisa.
Tschüss.
Danke, Dennis.
Bitte, bitte. Ciao, ciao.
Und lieben Dank an Flo.
Tschüss. Ciao, Kakao.
Der Robert ist schon los. Auch danke an ihn und an Marc fürs Einsprechen. An Flori. Liebe Grüße in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier geht's jetzt weiter mit dem hier.
Okay, Simon Rode, das ist für Filmriss. Schönen Tag wünsche ich.